Das glaubt ja kein Mensch! Und ab
herzlich willkommen zum Hinterhofsänger-Talk. Mein Name ist Jan Budde und heute bei mir Felicitas Boos mir gegenüber.
Hallo.
Und Florian Schlecht zu meiner Linken.
Hallo.
Ihr Lieben, Samstag überlebt, es war scheiße heiß, im Block ging gar nichts mehr. Wie war so die Windverhältnisse auf der Pressetribüne? Ging noch ein Lüftchen oder?
Also bei uns habe ich immer das Gefühl, geht es hier tatsächlich, weil die Überdachung irgendwie eine ganz gute ist. Ich bin ja eher so der Typ Krebs, wenn es um Sonneneinstrahlung geht. Also ich werde sehr schnell rot, habe jetzt keine Sonnencreme aufgetragen, bin dann auch tatsächlich verschont geblieben. Das ist schon mal ganz gut.
Peter Fox, ich bin Krebs, werde lebend gekocht.
So ungefähr, Peter Fox und ich haben eine Menge Match, nicht gemeinsam. Ja. Ja, das Geldkonto zum Beispiel, ja, aber der Hauttyp ist sehr ähnlich. Aber ich war auch eine gute Stunde vorm Spiel war ich auch mal draußen, habe weiter unten gesessen, weil ich auch mal diesen Bo Henriksen-Lauf zu den Fans tatsächlich einmal irgendwie live sehen wollte. Und da habe ich dann auch schon gemerkt, das wird für die Fans heute brutzelig.
Ja, im Block ging einfach keine Luft. Da denkst du, das Stadion ist in die Frischluftschneise von Mainz gebaut und dann geht trotzdem wirklich nichts durch. Wir haben wirklich, glaube ich, also egal, was du von oben reingekippt hast, du hast es nur noch ausgeschwitzt, du musstest nicht noch irgendwie den Block verlassen, um Richtung Klo zu gehen, außer um das Wasser vielleicht noch aufzufüllen. Aber das war brutal. Also ich habe in Wiesbaden damit gerechnet, im Auswärtsblock 90 Minuten in der Sonne zu stehen. Ich hatte letzte Woche jetzt am Samstag keine Sonne im Block, aber ich habe mehr geschwitzt als in Wiesbaden. Ich glaube, das ist Aussage genug.
Ich fand vor allen Dingen, was dir blüht, war dir schon klar, wenn du auf dem Marktfrühstück warst. Am Laichhof, wo ja sonst pickepacke voll ist, wo sich dieses kleine Bimmelbähnchen für Touristen einen Weg durch die Menge hupen muss, was nie sonderlich gut funktioniert, war einfach eine Gasse und die Menschen haben sich nur im Schatten aufgehalten. Und dieses kleine, der kleine Rosé-Sekko ging aber senkrecht in die Birne. Also ich kam frisch von der Autobahn und war fertig und dachte mir so, jetzt entspanne ich, trinke noch einen kleinen Sekko und dann geht's hoch und trinke den Sekko und denke mir, aber Heidewitzka, Herr Admiral, jetzt bin ich aber richtig dabei. Also ich bin gut gelaunt da hoch und also im Bus war dann schon richtig eklig und das ist dann dieser ungewollte Körperkontakt und Austausch von Körperflüssigkeiten mit Menschen, die du nicht kennst und auch nie näher kennenlernen wolltest.
Ja, und auch der ganze Weg zum Stadion dann eben von der Haltestelle, ja, also richtige Dampfsauna. Ich bin ja normalerweise immer so ein bisschen in der Theorie Fan davon, dass man Fußball vor allem dann spielt, wenn das Wetter schön ist, ja. Also ich das ist so der Gedanke, den ich immer im Januar und Februar habe, wenn es arschkalt ist, ja, und man eine dicke Jacke trägt und an so Tagen wie Samstag hinterfrage ich dieses Konzept da natürlich ganz schnell wieder. Ja, weiß nicht, wie ihr es seht.
Nee, also mir ist es deutlich lieber. Ich fand auch gut, dann, du hast ja Trinkpausen und alles. Ich meine, da würde ich die 45 Minuten auch noch durchhalten oder auch einfach nicht. Aber es war als Fußballer, würde ich behaupten, fast schon angenehmer, weil du konntest dir mit Laufen selbst Wind generieren. Und du hattest halt eine Getrinkpause. Und als Fan war das nicht ganz so einfach und schon gar nicht in den Stehblöcken. Du standest da und kamst, und das kommst du ja eh nie gut raus. Und dann hast du lange an den Schlangen gestanden und das Wasser ging halt doch ins Geld. Also 0,5, glaube ich, waren es für 3,50. Boah, also da fingen sich an, wieder Schlangen zu bilden auf dem Klo und dann aus dem Wasserhahn zapfen, was jetzt auch nicht das Hygienischste unbedingt sein muss. Also da hätte ich mir schon entgegenkommen von Gauls oder eine bessere Idee von Mainz 05 gewünscht, weil dass das Wetter so krass wird, das war schon abzusehen.
Ich wollte gerade sagen, das kam ja nicht ohne Ansage und es ist halt dann doch einfach schwierig, wenn du merkst, du kommst sowieso nicht gut aus dem Block, egal ob jetzt Sommer oder Winter ist, aber wenn du tatsächlich einfach merkst, dass du Kreislaufprobleme bekommst, du hast gar keinen einfachen Zugang zu Trinkwasser, ohne dass du dafür normal bezahlen musst. Also ich meine, ich bin ehrlicherweise schon mal Fan davon, dass das Mineralwasser das günstigste ist, was du im Stadion an Getränk kaufen kannst. Ich glaube, das ist das Mindeste. Aber gerade an so Spieltagen wie jetzt am Samstag könntest du schon irgendwie eine gewisse Flexibilität vom Caterer erwarten, dass du sagst, ey, Dann hat es zum Beispiel auf Schalke gesehen. Die haben gesagt, das Wasser kostet 2 Euro. So, dann bist du einfach schnell bedient. Oder letzte Woche in Wiesbaden. Da ist halt jemand, jetzt war es nicht Wasser, es war Bier, aber da ist jemand mit dem Bauchladen in die Kurve und hat halt nochmal Getränke verteilt. Also ich glaube, das sind so Sachen, da kannst du einfach den Leuten auch gut mithelfen.
Ehrlicherweise ist das etwas, was mir entfallen ist. Als ich gefragt habe in der allerersten Sendung, was ist bei euch hängen geblieben von diesem DFB-Pokalspiel? Und ich denke immer noch an die Jungs mit dem Bauchladen und dem Deckeln auf dem Bier, damit nichts ausläuft, die für 5 Euro satt das Bier verkauft haben und dann immer nur die halbe Treppe hochkamen. Bier, 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 Bier. Und dann kam die halbe Tribüne schon unten auf sie drauf und dann war das Bier weg. Aber sowas hätte ich mir auch gewünscht. Einfach so Bauchladen rein in die Menge. Das wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen, weil dann ihr kennt das auch, wenn es heiß ist, die Stimmung ist im wahrsten Sinne des Wortes aufgehitzt. Also das ist dann auch nicht angenehm für niemanden, wenn man sich da durchdrängeln muss. Und ich fand es aber gut, alle sehr rücksichtsvoll miteinander, weil alle um die Situation wussten. Aber das kann dann auch schon mal zu Reibereien führen. Also das wäre auch noch so ein Weg, wo ich mir gedacht habe, also wenn es die Möglichkeit gäbe, hätte ich sie angenommen.
Habt ihr das denn auf den Toiletten, wenn ich mal so fragen darf, auch dann so verfolgt, so wahrgenommen? Ist euch das auch so geschildert worden eben?
Ich habe akut die Toilette gemieden, weil ich das jetzt schon mehrere Jahre auch schon erlebt habe. Und ich habe ein Bierchen noch getrunken und habe mir dann tunlichst verkniffen. Ich habe dann noch mit einer Bekannten angestoßen, ich mit der Bratwurst, die mit dem Bierchen, damit ich nur nichts mehr trinken muss, damit ich bloß nicht auf diese Toilette gehen muss, weil es gibt auch echt Angenehmeres, wenn Menschen dann sehr, sehr viel trinken müssen und die Fluktuation auf dem Klo sehr, sehr hoch ist. Das wird nicht hygienischer, es wird nicht angenehmer und die Schlange ist sowieso schon lang und wenn du dann auch Druck hast ohne Ende, boah, nee, also diese Situation, der wollte ich mich nicht aussetzen einfach, deswegen habe ich es akut vermieden.
Also mir war es jetzt tatsächlich am Wochenende aufgefallen, erstmal über Instagram. Da hatte ich ja einen offenen Brief von einem der Fan-Accounts gesehen und dann hatte Christoph Kessel, der Mainzer on Tour, auch eine Kolumne für uns geschrieben, genau zu dem Thema. Fand ich auch tatsächlich sehr, sehr spannend. Ich finde das Thema sehr, sehr interessant, ja, weil wir leben jetzt natürlich in Zeiten, in denen die Sommer nicht kälter werden, immer heißer werden, ja, in denen man dann solche Fragen natürlich beantworten muss, wie geht man dann eben mit Wasserkonsum oder Verfügbarkeit von Wasser um. Er hatte ja so ein paar Beispiele zum Beispiel genannt, was man machen kann. Also diese freien Wasserspender zum Beispiel.
A la Freiburg, ja, die genau. Das machen, wo dann Wasser, er hat auch das Beispiel genannt, UN, das ist ein Grundrecht. Also jeder Mensch muss Zugang zu fließendem Wasser haben und dann halt auch im Stadion. Und dann geht es vielleicht mal nicht um Gewinn und dann wird halt einfach gratis getrunken.
Mir war das erste Mal bei der Fußball-Europameisterschaft aufgefallen. Da waren wir vor dem Deutschland-Dänemark-Spiel noch im Westfalenpark bei dem Public Viewing, wo ja auch tausende Leute sind.
Ich dachte, du kommst jetzt mit dem Wasser im Signal Iduna Park vom Dach.
Also das Wasser, das danach runterkam, das hätte in jedem Fall für viele Wasserspender gereicht, um es klar zu sagen. Aber da fand ich es tatsächlich auch richtig toll, dass die Wasserspender aufgestellt hatten. War auch ein sehr heißer, sehr schwüler Tag, mündete dann ja auch in einem krachenden Gewitter. Sogar Sonnencremespender, also sowas habe ich dann auch nicht erlebt. Ja, weil ich glaube, die Diskussion, die wir hier führen, wir reden über Mainz 05 und Fußball, ist natürlich eine Diskussion, die man genauso führen kann bei Konzerten, ne? Also bei großen Total. Veranstaltungen in der Öffentlichkeit, ja, dass man da nach Lösungen sucht.
Aber der Vorteil, den da natürlich das Fußballstadion hat, ist, dass es eine permanente, laufende Veranstaltung ist, wiederkehrend ist, aber man muss sich dann halt auch über andere Gedanken, über andere Themen Gedanken machen. Also du hast hier eine, ich sag mal in Anführungszeichen, Betonwüste, ja, die darauf ausgelegt ist, dass der Hall in dem Stadion bleibt, also meistens dann dementsprechend auch die Hitze im Stadion bleibt. Das ist sowohl auf dem Platz nicht allzu angenehm, aber halt auch auf den Rängen, auch wenn es dann höher geht, unter das Dach unangenehm und da, wo es eng wird, auch nicht sonderlich gut. Also wie bekommst du Kühlung da rein? Also wie Ventilation? Gibt es da eine Art von Begrünung, die dir helfen kann? Also die klassischen Klimathemen, sage ich mal, die du auch für Innenstädte bedenken musst, sind durchaus auch Konzepte, die für Stadien interessant werden. Das ist jetzt kein Aufruf, dass Mainz 05 das jetzt unbedingt sofort machen muss, sondern das sind einfach so Sachen, mit denen man sich jetzt auseinandersetzen muss, was auch immer mehr werden wird. Und der einfachste Weg ist halt Wasser. So. Und Wasser für alle bereitzustellen, gerade bei Kindern fände ich das sehr, sehr wichtig. Und schön, dass Kinder dann günstiger oder auch umsonst irgendwie ins Stadion kommen. Wenn du dann aber hinterher so viel Geld für Wasser ausgeben musst, dann hast du das auch wieder raus und dann hast du nicht sonderlich viel davon, dass du das Ticket in erster Instanz umsonst bekommen hast. Das ist meine Meinung dazu.
Ich meine, wir als Fans hatten immerhin den Vorteil, dass wir noch so ein bisschen irgendwie ausgedruckte Tickets oder Kuhblockbildung, Heftchen uns falten konnten für Fächer und uns da irgendwie ein bisschen Ventilation verschaffen konnten. Aber du hast eben gesagt, die Trinkpause für die Profis auf dem Rasen wäre natürlich deren Vorteil gewesen. Wenn man sich die ersten 10 Minuten angeguckt hat, ich glaube, die sind ordentlich gebraten worden da unten. Also da stand ja wirklich die Luft und das ist sowas, da denke ich mir dann, immerhin kannst du dir als Fan im Stehblock noch halbwegs aussuchen, wo du vielleicht stehen willst. Gerade am ersten Spieltag ist ja auch immer viel Stress. Jeder kommt ganz früh, damit er sich einen neuen Platz für die Saison suchen kann. Und dann gerade an so einem Tag vielleicht einer, wo der Wind durchgeht. Aber ich hätte um nichts in der Welt mit denen auf dem Rasen tauschen wollen, weil ich glaube, das war nochmal eine andere Nummer.
Es war das erste Mal, dass ich Leute aus dem Stadion gehört habe, die gerufen haben, komm mit der Fahne mal hier rüber. Also, anstatt nimm die Fahne mal hier runter, nee, hier rüber, hier wird gewedelt, ich brauche Luft. Also gerade auch dann für kleinere Menschen oder für Kinder im Block ist das wirklich nicht angenehm, weil wirklich die Luft, ich sag mal so, die stand bis zum Nippel und darüber hattest du Glück, wenn dich jemand anpustet. Also da ging wirklich nicht mehr viel.
Ich glaube, Christoph Kessel hatte ja auch beispielsweise genannt, man könnte natürlich über Preissenkungen nachdenken. Ja, also bei Schalke gab es das ja wohl beispielsweise oder bei Leipzig zumindest übergangsweise in diesen heißen Monaten. Ja, also ich fand die Diskussion auch deswegen sehr, sehr spannend, weil ich dann in den Kommentaren auch gelesen hatte, dass teilweise halt im anderen Bundesligastadien noch viel höhere Preise dann manchmal verlangt werden. Ja, also es ist, glaube ich, durchaus eine Debatte, die man da inzwischen fast deutschlandweit mal führen kann, zumindest für diese heißen Monate.
Oder vielleicht hat man beim Verein auch einfach damit gerechnet, dass am ersten Spiel gegen Bo Svensson einfach so viele Tränen fließen werden, dass eine natürliche Kühlung einsetzt in der Kurve. Die Tendenz war auf jeden Fall gegeben und es war natürlich auch eine Mega-Geschichte. Bo Svensson kehrt direkt zurück, erstes Spiel mit seinem neuen Verein Union Berlin gegen Mainz 05. Also für mich war das Spiel zumindest ein sehr emotionaler Auftakt.
Ja, ich habe noch gedacht, der wird ja wirklich sein, egal ob Pokal oder Liga, einfach der alten Försterei beraubt. Der muss erstmal nach Greifswald fahren und dann nach Mainz. Und dann darf er nächste Woche dann in der alten Försterei auftreten. Aber es war halt so, in dem Moment, wo er dann auch an der Seitenlinie stand und klar war, der hat Union-Sachen an, das sieht einfach weird aus.
Also mich hat es komplett auf dem falschen Fuß erwischt, ehrlicherweise. Ich habe gemerkt, je länger das Spiel gedauert hat, da ist mir bewusst geworden, wie sehr ich dieses Spiel gewinnen wollte. Also so unbedingt. Also da gab es auch keine Verhandlungsmasse für mich. Klar, ich will immer, dass wir gewinnen, aber das habe ich schon extrem gewollt.
Also ich fand es jetzt schon auch interessant, dass er im Vorfeld dieses Wiedersehen für sich ja gar nicht so zelebriert hatte. Also Interviews, jetzt auch Mainzer Medien mit uns zum Beispiel, wollte er explizit im Vorfeld nicht führen. Also die Pressekonferenz war so die einzige Plattform, in der er auch über Mainz und die Vergangenheit gesprochen hatte. Wir haben ihn ja auch viele Monate dann tatsächlich nach dem tränenreichen Abschied nicht mehr gesehen, nicht mehr erlebt. Das war auch ein Grund, weswegen ich dann einfach auch mal rausgegangen bin, eine gute Stunde vorm Spiel, weil ich mal wissen wollte, wie kommt er raus, wie wird er begrüßt. Dann ist er aber erstmal gar nicht rausgekommen, sondern tatsächlich eigentlich erst so, bevor es dann richtig losging. Und dann hatte ich so von Anfang an das Gefühl, so wie sein Coaching war, dass es wieder der alte Bo Svensson ist. Also nach 30 Sekunden war er schon wieder beim vierten Offiziellen und hat sich beschwert. Und er war dann einfach Union Berlin Trainer.
Da wurde er sogar nachgefragt, ne, von einem Kollegen auf der Pressekonferenz, warum bist du nicht rausgegangen? Warum hast du keine Platzbegehung gemacht? Und er hat gesagt, das mache ich nie. Ja doch, gegen Greifswald hast du es doch gemacht. Ja, da hatten wir so viel Zeit, da habe ich mir den Platz halt mal angeguckt. Ich wusste nicht, was ich sonst machen sollte. Also, ich stimme dir schon zu, dafür, wie emotional es erwartet wurde und was für ein großes Wiedersehen und so, das war gar nicht mal so herzlich, hatte ich zumindest das Gefühl. Also, klar, er wurde ausgerufen und es wurde geklatscht, aber es war dann doch eher, ja, ganz schnell Business as usual.
Also herzlich fand ich es dann nach dem Spiel tatsächlich in den Katakomben. Dann kamen einige seiner alten Spieler zu ihm, Dani da Costa beispielsweise oder Christian Heidel, Martin Schmidt und Co. Und dann wurde auch abgeklatscht, dann wurde sich auch umarmt. Aber so draußen vor den Augen der so 31.500 Fans war es eigentlich relativ nüchtern, relativ sachliches Wiedersehen. Vielleicht auch so, wie er als Typ ja eigentlich ist. Also so rein von der Emotionalität her ist er jetzt nicht der volksnahe Typ wie der Kloppo. Ja.
Oder der Bo Henriksen.
Er ist schon da ein Schuss zurückhaltender. Also anders als er coacht, anders als er mit Schiedsrichtern agiert, ist er als Typ, finde ich, da schon ein bisschen schüchterner. Also diese große Öffentlichkeit, auch bei uns Medien, sucht er da eigentlich gar nicht so sehr. Vielleicht war es von daher sogar ein Wiedersehen, dass irgendwie ihm als Typ vom Naturell her am gerechtesten wurde.
Ich fand es halt von der Tribüne aus, du hast schon gemerkt, die Fans hatten einfach Bock, nochmal Danke zu sagen, oder es war so ein gewisses Bedürfnis danach auch, und Christian Heidel wurde ja auch vor dem Spiel für sein 1000. Bundesligaspiel geehrt, und man hat schon so den einen oder anderen vernommen, der gefragt hat, warum sagt man jetzt nicht nochmal offiziell Danke, Bo, wenn er schon hier ist und es ist das erste Spiel in der Saison und er kommt nach Mainz. Es ist ja nicht so, als hätte er den Verein ruiniert oder irgendwas, sondern er bleibt ja einfach eine Vereinslegende. Und das war ja auch schon klar, als er den Verein aus freien Stücken verlassen hat und gesagt hat, ich stelle mich hinten an, damit Mainz es schafft. Und das ist ja was wir ja auch im Podcast schon diskutiert haben, wo wir gesagt haben, das wird ihm niemand vergessen und das wird für immer bleiben. Und von daher war ich als Fan, der einfach sagen muss, wir hatten mit ihm natürlich Auf und Abs, aber vor allem eben, es bleibt diese legendäre Rückrunde und es bleibt für mich als Fan ein Bedürfnis, einfach nochmal zu sagen, so ey, danke Mann, und jetzt bist du wieder hier. Und ich bin aber voll bei dir. In dem Moment, wo das Spiel angepfiffen war, war er Union Berlin Trainer und ich war richtig pisst, wie er sich an der Seitenlinie verhalten hat. Ich dachte mir so, ja, das ist wieder Bo Svensson, wie wir ihn auch aus Mainzer Zeiten kennen. Wir warten nur darauf, dass der vierte Offizielle dann sagt, jetzt mach mal ein bisschen ruhiger und du kriegst die gelbe Karte, wenn es so weitergeht. Und da hat er natürlich auch in Bo Henriksen seinen Meister gefunden. Die zwei haben sich ja an der Seitenlinie nichts gegeben.
Da kam der vielbesungene dann Dänenzoff, oder wie ich lieber sage, Dänen prügeln sich. Also Henriksen hat schon ein bisschen drauf angelegt. Er hat ja sogar, man sieht das in einzelnen Aufnahmen, Bo Svensson steht da quasi wutschäumend und Henriksen lacht ihn einfach aus. Also es war schon so ein bisschen, wo ich mir dachte, wow, also der legt's wirklich drauf an. So von wegen so, da ist die Kreidelinie, komm doch, komm doch, komm doch. Also es war schon heiß.
Es hatte in vielen Momenten wirklich sowas, dass du halt von den Egos her gesehen hast, da trifft der Vorgänger auf den Nachfolger. Also beide kannten sich ja wohl persönlich überhaupt nicht, ja. Aber irgendwie steckte da wieder wahnsinnig viel so von diesem Fußball-Ego drin. Ja, also meinem Vorgänger will ich es zeigen oder meinem Nachfolger will ich es möglicherweise zeigen, ja. Das war ganz ulkig. Ich weiß nicht, ob's Zufall war, aber mir fiel irgendwann schon nach ein paar Minuten auf, da klatschte Henriksen bei einer relativ beliebigen Aktion bestimmt so 15 bis 20 Sekunden in die Hände. Svensson guckte in seine Richtung und kurz danach war eine beliebige Aktion von Union Berlin. Und auf einmal klatschte Svensson 10 bis 15 Sekunden in die Hände.
Wirklich, also ich kann mich nicht entscheiden, ob das Kleinkinder- oder Alpha-Männchen-Gehabe war. Also es hat sich in nichts gegeben. Also das war, du hast manchmal gedacht so, Bo Henriksen hat die große Schwester gechallenged und denkst so, ich weiß ganz genau, welche Knöpfe ich jetzt drücken muss. Ja. Und Bo Henriksen, Bo Svensson hat aber natürlich auch, und wir werden ja gleich noch drüber reden, finde ich, beim 1:1 in einer gewissen Weise gejubelt, die auch unnötig war. Also das war viel Text neben dem Spielfeld. So, der weiß ich nicht, ob man den gebraucht hätte an so einem Tag.
Ich glaube tatsächlich, dass Bo Svensson vielleicht gar nicht so lieb ist, wie nahbar und wie beliebt Bo Henriksen in sehr kurzer Zeit bei den Mainzer Fans geworden ist. Also es ist ja auch gar nicht sein Naturell. Also da ist ja, das muss man jetzt dazu sagen, das ist ja jetzt nichts, was man Svensson irgendwie negativ vorwirft. Das ist keiner, der in die Kurve rennt und die Kurve anhypt oder so. Durch seine Jubelaktion wie beim 1:1, aber dann halt früher bei uns, hat er uns natürlich auch total abgeholt. Oder dieses legendäre Foto, wo er den Bizeps zeigt. Das war ja auch total sympathisch und total Bo. Aber was ich gemerkt habe, ist, was die anderen Vereine, die anderen Fans und die Gegner früher an uns gehasst haben. Und mir ist aufgefallen, wie unsympathisch es dann doch das ein oder andere Mal war. So ein bisschen Giulio Donati-Vibes, ja, wenn es für dich ist, ist es geil, wenn es gegen dich ist, kriegst du es kotzen.
Und da sind wir, glaube ich, schon beim Spiel.
Ja, absolut. Und deswegen gucken wir jetzt aufs Sportliche und gehen ein bisschen weg von der Seitenlinie.
Washington ist jetzt geschossen.
Du?
Mit Abschlag, Tor.
Nein.
Ja.
Du?
Mit Abschlag, Tor.
Nein.
Ja.
Das Tor Nummer 3 wurde Sieger. Auf Platz 1 mit über 40.000 Stimmen für Stefan Kunert von Mainz 05, der Torwart. Im Spiel gegen Borussia Neunkirchen zum 2:0 geht der Ball ins Netz. Endergebnis war 3:0.
Sportlich, also, was war denn euer Eindruck von dem Spiel? Ich fand, Henriksen hat danach nicht so gut mit dem Punkt leben können, zumindest wenn man seinen Aussagen auf der Pressekonferenz glauben konnte. Wie sah es denn bei euch aus?
Also für mich war es erstmal ein bisschen Flashback zu Spielen der Fußball-Europameisterschaft und ich sag mal so, Gareth Southgate wäre sehr glücklich mit diesen 90 Minuten gewesen. Also es war wirklich über weite Strecken so viel zähe Fußballarbeit und eigentlich musste man es erwarten, weil von Bo Svensson kannte man das ja auch aus der Mainzer Zeit tatsächlich sehr, ja, also das war schon ein Fußball, der mehr auf Arbeiten als auf Spielen festgelegt war. Nach der Pause fand ich Mainz ganz gut, haben mir gut gefallen, eigentlich das frühe Tor geschossen, danach fand ich sie fast ein bisschen zu passiv, da hätte ich mir ein bisschen mehr Initiative erwünscht, weil Union schon verwundbar war nach der Pause, ich glaube, da hätte man vielleicht sogar nachlegen können. Und irgendwie wurde diese Passivität dann eben auch nach den Union-Wechseln bestraft mit dem Distanzschuss. Und danach war es irgendwie auf einmal plötzlich ein Spiel mit ziemlich offenem Visier. Ich würde sagen, wenn man es jetzt ganz nüchtern betrachtet, frei von Emotionen, war es ein verdientes Unentschieden.
Also in der Kurve war es tatsächlich eher kurzweilig, zumindest die erste Halbzeit, was auch am Support gelegen haben mag. Es waren Leute zum ersten Mal ins Stadion, zum ersten Mal mit ihren Kindern, die hinterher mit mir gesprochen haben und die waren wirklich beeindruckt. Also Papa schon lange Fußballfan, aber eher so Italien, Juve, so, also auch jemand, der dem Stimmung wichtig ist. Und der hat gesagt, also das hat schon Spaß gemacht. Wie kann ich das, war das jetzt normaler Support, war das mehr oder? Und es war eigentlich verhältnismäßig normal für einen Saisonstart, war es auch normal, also da haben wir schon ganz anders gestartet mit Choreos und Co. Das war solide, deswegen kam mir die erste Halbzeit nicht ganz so schlimm vor. Aber dieser destruktive Fußball von Svensson, der mir auch schon, als wir ihn dann in Reihenform gespielt haben, wirklich auf die Nerven ging. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du mit dem Fußball bei Union Berlin und in der Bundesliga in dieser Saison sonderlich weit kommst.
Ich habe mir letzte Woche tatsächlich das Spiel Greifswald gegen Union komplett im Audiostream gegeben, einfach weil ich wissen wollte, ob Bo Svensson mit einer veränderten Idee von Fußball auf Union treffen wird oder ob sich da was verändern wird, weil viele ExpertInnen haben auch Union bescheinigt, dass sie diese Saison besser abschneiden werden als in der vergangenen Saison. Und als Mainzerin fällt mir das schwer zu glauben, weil einfach Bo Svensson in den vergangenen Saisons bei Mainz 05 gezeigt hat, dass er sehr genau weiß, was er für Fußball spielen will und dass es da einfach zum Beispiel an der offensiven Idee ganz klar fehlt. Und das ist halt was Union vorher auch schon eigentlich gebraucht hätte. Und da war ich eher so, dass ich dachte, na gut, dann guckst du dir mal an, wie die das gegen Greifswald machen. Vielleicht gibt es da eine neue Idee. Turns out, es ist derselbe Svensson-Terrorfußball, den wir schon kennen. Interessant fand ich dann, dass wir als Mainz 05 wir hatten damit gerechnet. Wir konnten das aber, glaube ich, nicht so ausspielen, wie man sowas ausspielen kann, weil dieser Fußball ist dekodiert. Du weißt, wie du dagegen vorgehen kannst. Von daher muss ich aber ehrlicherweise sagen, dass ich mit dem Ausgang des Spiels gar nicht so unglücklich bin, weil wenn wir das souverän zum Beispiel 2:0 gewonnen hätten, dann wären die Defizite, die es im Moment noch im Kader von Mainz 05 gibt, gar nicht so offen zutage getreten. Und dann ist man, glaube ich, mit dem 1:1 im Endeffekt ganz gut bedient.
Ich fand wieder mal auch wie gegen Wiesbaden eine gute Leistung von der Mannschaft, die gespielt hat. Es gab viele Parallelen zum Wiesbaden-Spiel. Also Leitsch, der wieder früh raus musste, dann dafür Stefan Bell rein, der seine Aufgabe auch ordentlich gemacht hat. Und ich finde, wir können das Spiel am besten analysieren, wenn wir von der defensiven Idee Svenssons ausgehen einfach. Hat er auch hinterher überraschend offen drüber gesprochen. Da hat er hier in Mainz nie so offen drüber gesprochen. Mit zwei klaren Achtern. Fußballerisch nach vorne war da keine Idee vorhanden. Es war eher ja, destruktiv. Kaputt machen, das Mainzer Spiel zerstören und dann hoffen auf zweite Bälle und nach vorne, ahoi, auf Jordan. Was sich dann tatsächlich so ein bisschen als Glücksfall herausgestellt hat, dass Stefan Bell gegen Jordan gespielt hat, weil er ihn wirklich körperlich aus dem Spiel genommen hat. Und ich finde, da kann man die Rolle von Stefan Bell auch nicht genug hochschätzen. Für die Zeit, die er jetzt wieder auf dem Fußballplatz steht, nach einer Herzmuskelentzündung, die dich komplett aus dem Leben nimmt, weil das kannst du nicht anders sagen, weil du darfst gar nichts mehr machen, im besten Fall nicht mal Treppen steigen. so wieder den Fuß auf den Platz zu bekommen, habe ich nicht mit gerechnet. Muss ich ehrlicherweise zugeben, habe ich ihm nicht zugetraut und ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich mich da scheinbar sehr geirrt habe.
Ich finde auch, er hat sich das schönste Geschenk zu seinem 33. Geburtstag selbst gemacht, nämlich diesen Einsatz. Und hinterher haben wir ja auch mit ihm gesprochen. Und ich musste so ein bisschen daran denken, dass er in der Vorbereitung auch nochmal sagte, das ist schon jetzt eine richtige Herausforderung, mich nach der Geschichte einfach wieder auf dem Bundesliga-Niveau zurückzukämpfen. Und das Spiel am Samstag hat zumindest gezeigt, also wenn er immer noch auf große, auf kopfballstarke Spieler trifft, das war auch das, was Bo Henriksen sagte, dann ist es schwer für jeden Gegenspieler gegen Stefan Bell, weil der ist ein Mann, der ist kopfballstark, der gewinnt den ersten Ball im Normalfall.
Der ist erfahren.
Der ist erfahren und da musste ich tatsächlich an den alten Bo Svensson-Satz denken, man sollte einen Stefan Bell nie abschreiben bei Mainz 05.
Ja, so habe ich es auch wahrgenommen. Schade für Maxim Leitsch, denn das, was uns dann aber gefehlt hat, das bringt Stefan Bell halt leider nicht mit, so ehrlich muss man dann doch sein. Und das ist eine spielerische Idee hinten raus. Das ist nicht so Stefan Bells Spiel. Und das, was wir gegen Wiesbaden analysiert haben, traf auch in diesem Spiel wieder zu. Andreas Hanke-Olsen mit sehr vielen Sicherheitsbällen, mit sehr vielen Querpässen, vielen Rückpässen, also keine Pässe, die eine Progression mitgebracht haben, nach vorne, also nichts, was einer offensiven Idee zuträglich gewesen wäre. Oder um es mit Thomas Tuchel zu sagen, nach welchen Ideen spielst du hier Fußball? Aber Dominik Kohr hatte eine Idee und weil das Zentrum halt durch diese beiden Achter von Union unfassbar zu war und Kai Schusano sich quasi wund gelaufen hat, weil Amiri ehrlicherweise sonst vielleicht sonst noch offensiver gewesen wäre, aber in dem Spiel auch schon defensiver war, war die Idee, ja komm, dann machen wir es wie gegen Wiesbaden, ich spiele dir die Bälle lang hinter die Kette. Und für mich hat Henriksen aus dem Wiesbaden-Spiel eine Lehre gezogen, die wir mit Domi Theis im letzten Podcast auch schon analysiert haben. Wenn du mit Burkhardt spielst, wenn du mit Lee spielst und wenn du mit Sieb spielst, hast du keine Tiefe im Spiel. Und ich hatte damals gesagt, also ich hätte Burkhardt, weil er der flexibelste ist, auch wenn er mir da nicht so 100% gefällt, auf die Halbposition gesetzt und irgendjemand anderem vorne reingestellt. Und dieser jemand andere war der neue Karim Unisivo. Und da muss man ehrlicherweise sagen, er hat gut gearbeitet, er hat gut mal locht, er hat sich reingeworfen. Aber wirklich für Entlastung oder für wirklich Gefährliches vorne drin, da hat er sich schwer getan.
Würde ich auch sagen, es hat da ein, zwei Situationen gegeben. Also mit die beste Spielszene in der ersten Halbzeit war dann tatsächlich mal, als Amiri Kohr vom Union-Strafraum wirklich mal kurz Doppelpass gespielt haben.
Wahnsinnskombination
genau,
auch, ne?
Also, Onisivo sich dann absetzte, ja. Das war schlau, ja. Schlägt eine tolle Flanke, da kann es dann 1-0 stehen und dann ist die Spieltaktik eigentlich schon ganz gut aufgegangen zu dem Zeitpunkt.
Und da kam aber eine Schwäche, weil ich da würde ich gerne einmal einhaken. Diese Flanke war super, dieser Doppelpass, diese Geschwindigkeit, wo du ja siehst, diese Mannschaft kann übrigens mit Ball, also so wie Henriksen auch will, unfassbar stark sein. Und dann kommt aber an der einen oder anderen Stelle wieder die Schwäche eines einzelnen Spielers beispielsweise dazu. Und die war in dem Fall bei Jisung Lee, wenn ich die Szene richtig im Kopf habe, der zum Kopfball geht, weil ihm nicht bewusst ist, was um ihn herum passiert und dass hinter ihm Johnny Burkhardt in einer viel besseren Position steht. Und weil er eigentlich vorher genug Zeit hat, den 16er zu scannen, um zu sehen, was passiert, darf er da nicht hingehen. Da bin ich ganz ehrlich, da muss er ist derjenige, der auf den Abpraller warten muss, falls der gehalten wird. Und da muss es dann 1-0 stehen. Also da hätte ich tatsächlich gesagt, dann hätte Unisivo den Traumjob gemacht mit diesem Tor aus dem Spiel heraus. Schade, dass ihm das vergönnt gewesen ist. In dem Fall aber liegt es an Lee.
Ich finde aber tatsächlich, dass diese Rolle, die Unisivo da in dieser Idee einnimmt, ihm sehr gut zu Pass kommt. Und das war ja auch schon was, was wir gegen Wiesbaden eigentlich gesehen haben. Also es geht weniger darum, dass Karim die letzten Bälle spielt in die Spitze oder Ähnliches, sondern es geht wirklich nur darum, Präsenz zu zeigen gegenüber der anderen Defensive, ein bisschen zu irritieren und zu Fehlern und Fehler zu provozieren. Und ich finde, das ist was, was ihm extrem gut zu Pass kommt. Und da kann er auch meiner Meinung nach gut brillieren. Es braucht halt trotzdem immer noch einen vernünftigen Zielspieler, den wir halt aktuell nicht haben. Und das hat das Spiel halt eben auch gezeigt.
Zielspieler, weiß ich, ob das richtige Wort ist, aber die Analyse, der stimme ich zu 100% zu, weil er soll Platz schaffen für schnelle Halbraumspieler. Und ob dann ein Johnny kommt, ob dann ein Lee kommt, ob dann ein Sieb kommt, für mich auch ein Nebel kommen müsste, die können dann wirklich mit Tempo auf eine ungeordnete Abwehr treffen. Ja, das ist eine Idee, aber das ist nur eine Idee. Also diese Idee wird dich nicht durch die Bundesliga tragen. Und dann stimme ich dir zu, auch wenn ich sage, Zielspieler ist vielleicht nicht das Wort, aber du brauchst jemanden, der auch einen guten tiefen Lauf macht oder den richtigen Lauf im 16er macht und dann einfach die Bude macht. So, der einen Killerinstinkt hat. Wir haben so jemanden, wir haben einen jungen Spieler, der das Potenzial dafür hat, das ist Nelson Viper, der, wenn er jetzt reinkam, zumindest ein Aktivposten war. Aber momentan fehlt uns ehrlicherweise ein Äquivalent oder ein besserer Ersatz für Karim. Den haben wir gerade nicht.
Ja, also genau dieser offensive Balltreiber, der Breyern gewesen ist, den wahrscheinlich jeder Verein irgendwie auf der ganzen Welt gerne hätte, einfach so von diesen Fähigkeiten, die er mitbringt. Und genau den hätte so ein Spiel gegen eine kompakte Mannschaft wie Union gebraucht, weil ich glaube schon, der Svensson-Plan war eigentlich dieses Herzstück, das dieses zentrale Mittelfeld von Mainz 05 eigentlich ist und auch werden kann mit Amiri und Sanu, tatsächlich durch diese Taktik mit sehr vorne stehenden Achtern einfach auch sehr tief zu halten. Und ich fand, es war auch ein unerwartet tiefer Amiri. Also selbst wenn du sagst, er war weit vorne, muss ich sagen...
Er wäre sonst vermutlich noch weiter vorne gewesen.
Richtig, war es ein Spiel, wo ich ihn verhältnismäßig einfach mal sehr tief gesehen habe, ja, und wo ein Sano tatsächlich auch einfach jetzt mal kämpfen musste, weil, ich glaube, du hattest es jetzt mal im Vorgespräch gesagt, Union einfach weitgehend eine Überzahl in diesen Räumen hatte, wo Sano unterwegs ist, wo Amiri unterwegs ist, und das hat es beiden wahnsinnig schwer gemacht, ihr Spiel zu entfalten. Und ich halte von Sano sportlich wirklich total viel. Ich glaube, das hat man in Wiesbaden gesehen, was in dem steckt. Aber trotzdem glaube ich auch, diese Sprache, die da noch nicht da ist, man muss sich abstimmen. Man hat einen Gegner gegen einen, der einen komplett stresst. Man sieht, der hat auch noch eine Menge Weg zu gehen, um eben dieses Bundesliga-Format zu erreichen, das Mainz 05 braucht.
Ich finde sogar, dass Amiri das hinterher angesprochen hat, diese Barriere, also wir können ein gutes Paar werden, hat er da gesagt. Und das lässt schon blicken, also noch sind wir das nicht, noch stimmt da die Abstimmung noch nicht. Und da ist ganz viel Arbeit bei Kai Schusano gefragt, was die Sprachbarriere angeht. Ja, da bin ich definitiv einer Meinung mit dir.
Ich finde das aber auch tatsächlich von Union gar nicht so schlecht analysiert, wenn man sich das Wiesbaden-Spiel nochmal anguckt, weil ich finde schon, wenn man sich die letzte Saison anguckt, Amiri hat extrem davon profitiert, dass hinter ihm einfach Abwehrspieler gestanden haben, die den Raum extrem gut im Griff hatten und dass er defensiv gar nicht so sehr gefordert war, wie es jetzt vielleicht ist. Und tut mir leid, aber wenn wir uns das 1:1 angucken, sind da auch ihm gegenüber Defizite, wo ich sage, die sind vielleicht vorher so anders abgefangen worden, die werden jetzt so nicht mehr einfach dargestellt. Und da muss er auch, oder da müssen die beiden an sich arbeiten, dass sie besser miteinander kommunizieren. Aber das ist definitiv ein Problem, was Mainz 05 gerade noch hat.
Es ist vor allen Dingen wieder eine Parallele zum Wiesbaden-Spiel. Amiri, der sich nicht entscheiden kann, in den defensiven Zweikampf zu gehen. Deswegen ist zu viel Raum da. Deswegen kommt Kai Schusano schlussendlich zu spät und kann den Ball nur noch abfälschen, der ihn dann unhaltbar macht für Robin Zentner, der wieder, wie auch gegen Wiesbaden, ein richtig starkes Spiel gemacht hat. Und das sind so Dinge, du hast recht, also mit Sepp Vandenberg, der hatte den Raum hinter Amiri so stark im Griff, der hat ja teilweise wie eine zweite Sechs fungiert und dann konnte Amiri sich nach vorne entfalten. Das fehlt komplett, aber das ist das Profil, nach dem sie suchen müssen, weil Sepp Vandenberg, und jetzt können wir einmal kurz darauf zu sprechen kommen, das ist ja auch passiert in der vergangenen Woche, wurde jetzt bei Brentford verpflichtet. Und das ging mir gar nicht rein. Also ich habe dieses Video gesehen, wie er da bei Brentford vorgestellt wurde und ich war so kurz davor, drunter zu schreiben, wie fühlt es sich an, die zweite Wahl zu sein. Also ich war so richtig pumpig. Das war das erste Mal, dass ich wirklich Frust hatte, weil ich mir dachte, scheiße, da siehst du wirklich mal, dass Fußball für Spieler eben kein Wunschkonzert ist. Wenn ein Verein den Finger drauf hat und sagt, wir wollen jetzt aber diese Summe X haben, ist uns scheißegal, wo du hin willst, dann hat der Spieler keine Chance und dann hat es schon manchmal ein bisschen was von Menschenhandel. Gut bezahlter Menschenhandel, aber es ist Menschenhandel.
Er hat ja noch relativ lange tatsächlich dieses Insta-Foto geteilt, ja, im Mainz 05-Trikot. Also der Verein, der hat ihm schon einiges bedeutet. Ich habe irgendwann das Problem aber auch gesehen, er ist zu gut geworden in der Rückrunde für Mainz 05. Und Liverpool hat verstanden, dass man diesen Sommer wirklich mit ihm Cash machen kann. Ich glaube, spätestens der Punkt, an dem klar war, auch Bayer Leverkusen hat Interesse an Sepp Vandenberg, konnte ihn aber offenbar so kurzfristig nicht für diese Summe verpflichten, weil man noch einen Spieler abgeben muss.
Nämlich
oder möchte.
Tah, ne? Der,
ja, oder Kosunu, also einer der beiden. Wahrscheinlich wird es jetzt sogar Kosunu, der dann wiederum für wahrscheinlich 45 Millionen zu Crystal Palace oder sonst wem geht. Ja, also was halt auch schon absurd ist. Aber es wurde ehrlicherweise von Woche zu Woche zu Woche immer unwahrscheinlicher, dass Sepp wieder zurückkommt. Und aufgrund der Leistungen war ich sowieso skeptisch, ob das nochmal klappt. Das wäre schon ein Sechser im Lotto gewesen. Und mannschaftstaktisch stimme ich dir voll zu, Jan. Er ist genau der Typ, der den Raum hinter Amiri, teilweise auch hinter Barrero, freigehalten hatte. Also die drei in diesem defensiven Zentrum zusammen, das war schon absolute Bundesliga-Klasse. Und da sieht man natürlich jetzt auch mal mit diesem ersten Spiel, was der Mannschaft an Qualität auch natürlich verloren gegangen ist.
Klar, und das kam einem Hanke Olsen total entgegen, der dahinter dann reinrücken konnte, wo dann einfach seine defensiven Stärken zum Tragen kamen.
Ich kann es aber Sepp Vandenberg zum Beispiel nicht verübeln. Also, ja.
Verübeln kann man Sepp
Vandenberg nicht. Nein. Also, sagen wir mal so, ich als Mainz 05-Fan werde ihn immer im Mainz 05-Trikot sehen wollen. Aber ich sehe ihn lieber im Brentford-Trikot als im Leverkusen-Trikot, um das ganz ehrlich zu sagen. Dann sage ich, geht er lieber irgendwo woanders spielen, als dass er nochmal in die Liga zurückkommt und wir am Ende gegen ihn spielen müssen. Habe ich keinen Bock drauf. Mainz 05 hat da schlechtes Karma. Am Ende
trifft er gegen uns,
irgendeinen scheiß Standard und dann haben wir das Spiel verloren. So, keine Lust. Aber es ist tatsächlich so, dass ich wirklich glaube, dass Amiri ist einfach ein Spieler, der, wenn er diesen Rücken frei gehalten bekommt, dann dreht er auf und dann gibt er alles. Und ich spreche ihm nicht ab, dass er immer alles gibt, aber er ist halt eben auch ein Spieler, der zum Beispiel weiß, in welchen Momenten er genau gefragt ist. Und das 1:0, also da muss ich jetzt mal wirklich sagen, da springt mein Fanherz in jegliche Höhe, wenn ich sehe, dass der an den Punkt geht, sagt, wir haben hier in einer wirklich guten Position den Freistoß provoziert, wir haben den ausgelöst und wir haben dann jemanden, wie wir ihn vielleicht auch früher mal in Ingwarzen hatten, der alle Elfmeter reingemacht hat, haben wir einfach wieder jemanden in Amiri, der sich einfach hinstellt, sagt, ich schieße jetzt diesen Freistoß, natürlich geht er direkt rein. Und das war einfach ein Traumtor, beautiful, ich kann es gar nicht anders sagen. Und er hat ja hinterher noch gesagt, er hat es angekündigt.
Ja, zu Philipp Mwene hat er uns gesagt, hätte er vor dem Schuss gesagt, guck Bruder, der geht rein. Und Philipp Mwene muss kurz danach zu ihm gesagt haben, nach dem Tor, du bist krank, also im Spaß. Ja, es war ganz lustig. Macht auch mit Nadim Amiri wirklich einfach wahnsinnig Spaß, weil er schon auch ein Entertainer ist, nicht nur ein guter Fußballer.
Das Selbstverständnis, das kenne ich so von keinem Spieler bei Mainz 05 auf diese Art und Weise. Und dass so jemand sich selbst aufgrund seiner Leistung ins Gespräch bringen kann für die deutsche Nationalmannschaft, weil Ilkay Gündogan und Toni Kroos nicht mehr dabei sind, das sagt einiges.
Ich glaube, es ist auch wirklich ein Grund, warum er bei Mainz 05 auch einfach bleiben wollte, weil seine Rolle hier schon eine sehr gehobene, herausgehobene ist, ja. Und das zeigt er auch auf dem Platz. Und er hat ja zum Beispiel auch nach dem Spiel gesagt, nach dem Groß- und Gündogan-Abgang jetzt beim DFB, er traut sich zu, das Niveau zu erreichen. Wir sind mal gespannt, ob Julian Nagelsmann in den nächsten Tagen oder Wochen oder Monaten auch mal an ihn denkt. Aber er hat hohe Ansprüche.
Und das finde ich gut. Und ich glaube, er hätte auch gar kein Problem damit, wenn es jetzt für diese Länderspielpause noch nicht reichen würde. Aber das gefällt mir einfach so unfassbar gut, dass da jemand ist, der sagt, ich traue mir das zu und ich will das einfach so. Ich habe ja Ambitionen. Was ist schlimm daran? Und das tut Mainz unfassbar gut. Das tut diesem Verein auch unfassbar gut. Aber da muss ich einen kleinen Turn zurück machen, denn auf der Pressekonferenz ist dann auch Bo Henriksen gefragt worden, also Nadim Amiri für die Nationalmannschaft. Und da hast du wieder den großen Schwestermoment gehabt bei Bo Henriksen, der dann süffisant sagte, naja, Guys, erinnert ihr euch, als ich kam, da saß Brian Gruder nur auf der Bank. Bei mir wurde er zum Nationalspieler. Ne? Wo ich mir dachte, boah, Junge, also du streust das Salz aber auch in die Wunden, aber so wie der Salt Bay, ganz genüsslich und easy.
Ja, ja,
ne? Das war, also er weiß, wie das Spiel geht.
Ja, das war wirklich...
Bilingual weiß der das. Also,
die Botschaft, die kam an, glaube ich.
Ich würd gerne mal wissen, wie sassy er auf Dänisch ist.
Ja, da kannst du sagen, vielleicht ist viel lost in translation, aber man könnte natürlich auch Verschwörungstheorien anstellen und sagen, der liefert einfach so hart in jeglicher Art und Weise, dass selbst Ted Lasso sich gesagt hat, ja, das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Ich komme für eine Viertelstaffel zurück, wenn hier Bo Henriksen alle anzündet mit It's just a game und believe me, guys, und at the end of the day, dann kommt auch Ted Lasso aus dem Retirement zurück und macht noch eine Viertelstaffel.
Und wenn in der vierten Staffel kein Freundschaftsspiel gegen den ersten FSV Mainz 05 ist, dann bin ich enttäuscht und kann diese Staffel nicht ernst nehmen. Aber damit kommen wir bitte noch einmal zurück zum Taktischen, weil wir sind jetzt ein bisschen abgedriftet. Also wir brauchen definitiv einen Innenverteidiger und was ich schon schlimm finde, ist die Tragik, die dahinter steckt. Denn ein Stefan Bell kämpft sich zurück, bringt gute Leistungen, ist momentan unentbehrlich, weil Maxim Leitsch, warum auch immer, keinen Fuß auf den Boden bekommt. Aber er weiß es vermutlich auch selbst, dass er nicht die A-Lösung sein kann für das Spiel auch hinter Nadim Amiri. Und welches Standing sich Nadim Amiri dann erarbeitet hat, zeigt, wenn er sich nach dem Spiel hinstellt und sagt, ey, wir brauchen noch Minimum 3 Spieler. So, und das habe ich bei Mainz 05 noch nicht erlebt, dass ein Spieler sich hinstellt und diese Ansage macht. Also Nadim Amiri wächst momentan und vielleicht muss er ein klein wenig aufpassen, dass er nicht zu sehr wächst, weil Mainz ist nicht der Ort, wo man auf zu große Abenteuer steht, sondern wo man sagt, so bupp, jetzt nehmen wir den Fuß vom Gas, mach mal langsam, wir wissen, was wir hier tun. Also ich finde es gut für den Moment, aber auch eine kleine Warnung da reingepackt. Nadim sollte nicht den Hype-Train zu sehr reiten.
Auf der anderen Seite muss man halt sagen, alle Vorzüge, die er als Führungsspieler hat und Leistungsträger, eine Art wie Mainz 05 ihn tatsächlich ja selten hatte. Ich meine, der Mann hat eine deutsche Meisterschaft gegen Abstiegskampf geopfert, der war schon Nationalspieler, der hat schon mal großen Vereinen gespielt. Man kann ihm nicht absprechen, was er fußballerisch eben beherrscht und was er kann. Und natürlich weißt du, wenn du so einen Mann in deinen Reihen hast, der hat Ambitionen. Ja, und er wird mit Sicherheit mehr Ambitionen haben, als in dieser Saison am letzten Spieltag die Klasse zu halten. Da bin ich mir ziemlich sicher, ja, weil das, glaube ich, vom fußballerischen Vermögen her auch im Gesamten mehr drin ist, um es jetzt mal vorsichtig auszudrücken. Und von daher fand ich eigentlich diese Ansage gerade eine Woche vor Ablauf des Transferfensters gar nicht schlecht, ja, und dass er halt grundsätzlich schon sportlich und als Sportler die Analyse geben darf, wir brauchen auch Neuzugänge und ohne Neuzugänge wird es nicht gehen, finde ich eigentlich auch gut, denn die Frage stellen wir eben ja und als Journalist bin ich natürlich auch froh, wenn man da eine ehrliche Antwort bekommt.
Und die werden ihn nicht gehalten haben mit einem Vertrag bis 2028 mit Nüssen. Also da wird es Versprechungen gegeben haben. Wir werden die Mannschaft so und so um dich herum aufbauen. Anders kannst du einen Spieler von dem Kaliber auch nicht halten, wenn du ihm nicht gewisse Zusagen machst.
Und er hat ja alle Argumente auf seiner Seite. Also ich sag's nochmal, dieses Spiel ist die beste Werbung dafür, dass Mainz 05 noch Zugänge braucht bis zum 30. August. Und wenn du dir die Wechsel anguckst, die Henriksen getätigt hat, dann sind das auch alles nur Argumente für Amiri. Also Bo Svensson, den wir ja jetzt wirklich uns lange angucken konnten, der kein großer Fan davon ist, früh zu wechseln, bringt, ich gucke nochmal nach, in der 72. Minute 3 frische Spieler. Was machen wir? Wir müssen verletzungsbedingt wechseln in der ersten Halbzeit und legen dann nach dem 1:1 mit Sieb für Onisivo, wo du sagst, warum kommt da nicht mehr? Es ist nicht mehr da. Und dann kommen hinterher nochmal Nebel und Viper und damit ist aber auch alles, was du auf der Bank hast, abgefeuert, weil der Rest, der auf der Bank gesessen hat, das waren Spieler, von denen man vorhinein schon sagen konnte, die werden wahrscheinlich keine Einsatzzeit bekommen, weil auch klar ist, deren Zeit bei Mainz 05 scheint unter Henriksen abgelaufen zu sein. Also wir sprechen über Richter oder Barkok, also da sind keine wirklichen Alternativen da und so jemand wie Fernandes war ja offensichtlich verletzt, also das spricht wirklich nur dafür, dass du sagst, wir sind hier in extrem großer Kadernot, du brauchst noch Neuzugänge.
Und vor allen Dingen konntest du nicht da wechseln, wo der meiste Kampf stattgefunden hat und das war im Zentrum. Und ich lehne mich, glaube ich, nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, wenn du früher Tom Kraus für Sano hättest bringen können, ihn also nicht verliehen hättest, hättest du dieses Spiel vermutlich mit 3 Punkten beendet. Denn diese 2 verlorenen Zweikämpfe oder nicht eingegangenen Zweikämpfe sind auch ein Stück weit auf Kräfteverschleiß zurückzuführen, weil es ein Abnutzungskampf war da im defensiven Zentrum im Mittelfeld. Und wenn du da nicht reagieren kannst, dann hast du ein Problem. Bo Henriksen konnte keinen bringen. Bo Svensson konnte 3 bringen. das ist ein Unterschied. Also das heißt, wir haben vielleicht auf dem Platz von dem fußballerischen Vermögen her die besseren Spieler und das trägt sich auch eine Zeit lang durch ein Spiel, aber wir können nicht nachlegen. Das heißt, wir starten hoch rein wie gegen Wiesbaden, kriegen dann vielleicht ein Gegentor oder es kommt ein Downer und dann müssen wir uns nochmal motivieren, darauf zu reagieren. Das wird unfassbar kräftezehrend. Das heißt, da muss nachgelegt werden. Und für mich ist ganz, ganz wichtig, Innenverteidigung und zentrales Mittelfeld. Das sind die beiden Positionen, die gerade gemacht werden müssen und die zusätzlich besetzt werden müssen. Und was mich so unglaublich triggert, ist einfach nur die Tatsache, dass wir offensive Talente, die wir haben, defensiv einsetzen, weil wir ansonsten ein Problem hinten bekommen würden. Also wenn wir darüber reden, dass Kassi beispielsweise ein Halbverteidiger werden soll, es ist alternativlos, dass Paul Nebel dann Außenverteidiger spielt. Alternativlos. Und dabei ist er momentan der, der von den Stats her, von den Leistungen in der letzten Saison her, das beste und meiste Potenzial im offensiven Halbraum eigentlich mitbringt. Und das wiederum ärgert mich. Das heißt, wir sind bereits aufgrund der Kaderzusammenstellung dazu gezwungen, Leute auf Positionen einzusetzen, auf denen sie zwar gut sind, aber für die sie eigentlich, glaube ich, nicht geholt wurden.
Und da finde ich trotzdem, dass auch gerade die letzte Phase des Spiels einfach gezeigt hat, was trotzdem offensiv möglich ist. Und ich meine, wir können darüber reden, Johnny kriegt den Ball, das ist, wenn er den reinmacht, dann ist das ein Wundertor. Also ja, den noch halbwegs aufs Tor zu bekommen, ist echt eine Wundertüte, aber allein, dass er in die Position kommt, den Ball da so anzunehmen und ihn gegebenenfalls auch drüber zu schießen, egal, aber das sind für mich trotzdem schon mal offensive Ansätze, die im Vergleich zur letzten Saison unter Svensson zum Beispiel ganz anders wirken und da ist einfach klar, wenn jetzt noch reagiert werden kann im Transferfenster zu sagen, wir haben offensichtlich noch Lücken im Kader, die wir füllen müssen. Wir haben natürlich den Nachteil, jeder weiß, dass wir Geld ins Konto gespült bekommen haben und dass wir auch offensichtlich am Samstag gezeigt haben, dass Bedarf besteht.
Und jeder weiß, nach welchem Spielerprofil wir suchen, weil das ist auch ziemlich klar. Das heißt, die Vereine, die so einen Spieler haben, neuerdings ist ja auf einmal Fabian Rehse im Gespräch und weil Hertha braucht ja eigentlich das Geld und 10 Millionen, 8 Millionen, das könnte Mainz 05 gerade stemmen, aber glaub mal, dass Hertha da ein bisschen mehr aufrufen würde, wenn dem denn so wäre und ich fände es toll, wenn das so wäre, auch wenn er gerade verletzt ist, die wissen, was wir brauchen, also stellen sie Forderungen.
Naja, und dann sagst du, okay, Martin Schmidt hat verbal den Bereich verlassen, da sich zu äußern. Der hätte sich wahrscheinlich am Samstag hingestellt und gesagt, was sollen wir machen? Wir bilden eine Wagenburg. So, die bilden wir jetzt nicht mehr. Aber Nico Bungert ist auch für mich in der Rolle noch zu neu, um da verbal irgendwie in die Offensive zu gehen. Also da kannst du bestimmt mehr zu sagen. Aber das sind dann so Dissonanzen, die da irgendwie noch von der Vereinsführung in dem Bereich kommen, wo ich mich als Fan dann frage, überlegt ihr euch, was ihr da gegenseitig sagt?
Ja, ich glaube auch, das Auftreten war schon unglücklich am Wochenende. Also er hat ja den Satz gesagt, dass man das Spiel jetzt nochmal in die Analyse nimmt und sich dann klar macht, wo man was macht und vor allem, ob man was macht. Und dieses, ob man was macht, ich glaube, da beißt die Maus ja eigentlich keinen Faden ab. Ja, und das ist auch eine Analyse unabhängig vom Unionsspiel. Christian Heidel hat nach dem Kruder-Verkauf gesagt, 2 Neuzugänge, glaube ich, war so der Background, sollten es schon noch sein. Und die sollten es tatsächlich mindestens sein, denn wir müssen ja nochmal den anderen Aspekt sehen. Silvan Widmer fehlte jetzt krank, Edimilson und Fernandes fehlte krank. Ansonsten waren, wenn ich mich jetzt recht erinnere, alle Spieler einsatzbereit. Und trotzdem reden wir von einem schmalen Kader. Und wenn wir die letzte Saison sehen, die war fatal, was das Verletzungspech betrifft. So etwas muss ich nicht wiederholen. Aber normalerweise hast du pro Saison auch deine 2 bis 3 Ausfälle, die immer mal wieder muskulär oder jemand hat eine Bänderverletzung, ist gesperrt. Ja, also diese üblichen Abläufe des Fußballs, um denen du in einer langen Saison nicht vorbeikommst. Und dafür ist der Kader einfach auch zu dünn. Du hast für manche Positionen gerade, wenn wir jetzt sehen, Maxim Leitsch am Wochenende raus, dann haben wir noch Stefan Bell. Aber wir haben danach keinen zentralen Innenverteidiger mehr. Und im zentralen Mittelfeld haben wir ehrlicherweise auch keinen richtigen Ersatz derzeit.
Wir brauchen gar nicht positionsgetreu gucken. Der Kader momentan ist kleiner als der kleine Kader von der letzten Saison. Und es war die klare Ansage, wir wollen uns schon etwas breiter im Kader aufstellen. Das war die Aussage vor dieser Saison. Stand jetzt haben wir einen kleineren Kader als letzte Saison. So, Fakt. da ist auch nicht drum rumreden. Das ist gerade der Fall. Und wenn du einen etwas breiteren Kader haben möchtest, dann reden wir nicht von 2 Spielern, wir reden auch nicht von 3 Spielern, sondern wir reden von 4 bis 5 Spielern. Bei, wie viel, heute ist der 26. Ja, moin. Das wird jetzt aber knackig für die Social-Media-Abteilung. Also wenn die nicht vorproduziert haben, also, das wird echt witzig.
Nein, also ich denke auch, die Zahl, die wird am Ende fast illusorisch sein. Also wichtig ist es aus meiner Sicht heraus, dass man den Kader halt wirklich verstärkt mit 2 bis 3 Spielern. Ich sehe es so wie du, Innenverteidiger, da muss was passieren. Zentrales Mittelfeld tatsächlich auch. Ich weiß nicht, ob ich die Kraus-These teilen würde, denn ich bin nicht so ein großer Fan davon, Spieler immer dann zu verklären, wenn sie weg sind. Tom Kraus hatte halt in Mainz auch lange die Chance, sich zu beweisen. Das ja, total. War für mich dann am Ende auch, da habe ich auch mehr erwartet nach der Verpflichtung und irgendwie auch mehr Ausstrahlungskraft auf dem Platz erwartet. Die hatte mir dann tatsächlich gefehlt.
Aber war in dem Moment auch nicht mehr gefragt, sondern in dem Moment war einfach nur da sein, im Weg stehen und defensiv mal lochen gefragt. Richtig. Und das hat er zumindest auch noch ganz gut hinbekommen. Genau. Für mehr hat es halt nicht gereicht. Genau. Und so kannst du keine 5 Millionen Mark wert rechtfertigen. Genau.
Und ja, wenn wir dabei sind, dann muss man wahrscheinlich auch im offensiven Bereich, Klammer auf, wenn Paul Nebel als Außenverteidiger eingeplant wird, dann müsste man auch im offensiven Bereich noch was machen.
Und das ist halt der Punkt, warum ich Tom Kraus kurz anführe, weil das erschließt sich mir nicht. Wenn du schon einen dünnen Kader hast, aus Sicht des Spielers total verständlich, dass der nach Luton gehen möchte, zweite englische Liga, sprich Championship, und da spielen möchte, Spielpraxis, dass das für den Verein irgendwo auch Sinn machen kann, den Marktwert oder überhaupt einen Markt für den Spieler zu generieren, ihn zu verleihen, alles gut. Aber wenn du einen dünnen Kader hast, warum öffnest du dir jetzt noch eine Baustelle? Weil, um ihn gegen Ende reinzuwerfen, um den Motor noch am Laufen zu halten, damit wir hinten nicht ausstottern, dafür war der auf jeden Fall gut genug. Also, das ist das, was mich gerade so ein bisschen irritiert. Und wenn du über die Aussagen von Bungert sprichst beispielsweise, dann habe ich schon den Eindruck, wenn Heidel sagt, 2 Transfers sind es noch Minimum, und Bungert sagt, also ich weiß nicht, also theoretisch könnten wir auch mit dem Kader. Es hatte für mich so ein bisschen den Fall, und das wäre wirklich untypisch für Mainz 05, man war sich bei einer Sache oder bei 2 Transfers sehr, sehr sicher, und auf einmal ist das weggeklappt. Und aus welchen Gründen auch immer. Jetzt müsste man mal zeitlich gucken, wann der Gruder-Transfer war und ob dann horrende Summen auf einmal aufgerufen worden sind, die illusorisch waren, wo der Verein gesagt hat, also Freunde, echt nicht. Aber vielleicht ist hier etwas Unvorhergesehenes auf dem Transfermarkt passiert, womit der Verein nicht gerechnet hat und was ihn jetzt wirklich in akute Handlungsnot bringt. Oder man hofft darauf, dass diese Vereine dann sagen, okay, wir müssen das Geld, aber wir brauchen das Geld. Jetzt kurz vor Ende, hier nimmt normal. So ungefähr. Kann eine Taktik sein, aber hier ist auf jeden Fall richtig Druck drin.
Also wenn ich mich mal in Nico Bungert hineinversetze, ist natürlich immer schwer, ja, anderer Mensch, ich bin ein anderer Mensch, aber ich glaube schon, dass du dann, wenn du so eine Position hast, und jetzt ist ja diese Position total gefragt, ja, also bei das Deadline Day, ja, die Leute fragen, wo bleiben die Neuzugänge, aber ich glaube, rhetorisch bist du dann am Anfang natürlich schon eher vorsichtiger unterwegs, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, dann wägst du vielleicht auch noch nicht ab, dass jedes Wort auf die Goldwaage gelegt wird. Also ich würde mal behaupten, ich würde es stark wundern, wenn die Analyse nicht schon längst ergeben hat, dass man 2 bis 3 Neuzugänge braucht, weil auch Nadim Amiri, glaube ich, wird so etwas nicht umsonst eben fordern. Er hat ja auch gesagt, also er glaubt auch, dass das dem Bossen genauso bewusst ist wie ihm. Und damit glaube ich, dass gewisse Zeichen auch gegeben sind, dass da noch was passieren wird. Aber es ist nicht mehr viel Zeit.
Ich wollte sagen, es ist einfach mit Nachdruck nochmal ausgedrückt, Bobo Siebenschläfer braucht mindestens noch 3 neue Freunde. aber ich glaube, man hat sich auch intern, und das ist einfach meine These, ich glaube, man hat sich intern wirklich darauf verständigt zu sagen, man guckt weniger darauf, dass man sich quantitativ verstärkt, denn dass man sich mit dem Geld, das man hat, qualitativ verstärkt. Und natürlich muss man da ein bisschen tiefer ins Portemonnaie greifen, aber ich glaube auch, dass uns 3... oder auch 2. Ich meine, 2 ist immer noch ein bisschen wenig, aber ich glaube, wenn da auf die Qualität geguckt wird,
von das dem, Fenster was wird weniger, und du sagst, also eigentlich finde ich 4. Ich nehme auch 2.
Ja, du, ich nehme, was ich kriegen kann, aber bitte nichts, was nur Müll ist. Also, jetzt mal ganz im Ernst, ich nehme lieber bis zum Freitag 2 wirklich qualitativ gute Transfers. Ich meine, wir haben uns auch intern schon über Rese unterhalten, ja, aber ich nehme lieber wirklich 2 Spieler, wo ich sage, da kann ich mich auf eine gewisse Qualität oder auf eine Perspektive verlassen denn auf eine Grundannahme von dem Spieler? Ich meine, was haben wir letzte Saison für Leute verpflichtet, auch nach Ende des Transferfensters? Das hat uns letztendlich nicht geholfen, es hat uns eher Ärger eingebracht in Form von zum Beispiel Richter und El Ghazi. Also, schwierig. Dann ist mir lieber, man geht da mit einer Idee dran und kocht nochmal irgendwie verbal zweigleisig die Preise runter. Aber dafür kommen wir dann am Freitag vielleicht irgendwann an einen Punkt, wo wir sagen, dieses Transferfenster ist dann endlich zu Ende. Mainz 05 hat vielleicht noch zwei Spieler verpflichtet. Man fährt Richtung Stuttgart, die im Moment auch verletzungsgeplagt sind und hat vielleicht noch die Chance zu sagen, okay, wir überleben den zweiten Spieltag im Best Case ohne Niederlage und dann kommt eine Länderspielpause. Man kann sich intern einstellen und spielt dann zum Beispiel gegen Werder Bremen, wo man sagen würde, die sind in der Liga auf einem Niveau, wo man sagen könnte, es geht 50-50 aus. So wie Henriksen gesagt hat, wir in 7 von 10 Fällen gewinnen wir gegen Union Berlin. Dann kannst du halt auch mit einem größeren Kader mal gegen Werder spielen.
Also ich bin gespannt. Der Druck war ja schon im Winter sehr, sehr groß. Ja, und dann kam Jesse Nganka. Das wäre jetzt halt so ein Spielertyp, bei dem ich auch sagen würde, na, also musst du dann in dem Sinne einen Notkauf machen, ja, verstärkt ja deine Mannschaft. Und es kam Nadim Amiri. Keiner hatte zuvor Nadim Amiri auf dem Schirm und auf einmal stand er hier in Mainz und ja, hat eine Art von, sag mal, Fußballqualität reingebracht, die es zuvor halt in dem Kader nicht gab. Und das würde ich mir tatsächlich für Mainz auch, also so ein Überraschungsei würde ich mir jetzt tatsächlich auch für den Freitag noch wünschen.
Und ich glaube, dass Nadim Amiri ein unfassbares Faustpfand ist in Verhandlungen. Also wenn du sagen kannst, Nadim Amiri ist bis 2028 da, wir wollen um ihn herum eine Mannschaft aufbauen, die potenziellen Spieler hören auch, Nadim Amiri will zurück in die Nationalmannschaft, da klingeln denen aber auch die Ohren und sagen, also geil, wenn der das Ziel hat, dann habe ich auch Bock. Das ist ja so ein Punkt, den ich auch immer wieder angeführt habe, also in den vergangenen Saisons. Es ging ja nie darum zu sagen, Mainz 05 gehört in die Top 10 der Bundesliga, sondern es geht einfach darum, wenn du gewisse Ambitionen hast und sie vorlebst, du darfst nirgendwo so schön scheitern wie bei Mainz 05. Ich meine, jeder hat Wolfgang Frank für bekloppt erklärt, was das letzte in der zweiten Liga, was willst du, erste Liga, bist du bescheuert? Ist doch egal, mach doch einfach. Ja? Wenn du scheiterst, ist wurscht. Aber du lockst damit aber auch Spieler, die gewisse Ambitionen haben. Und diese Spieler haben in der Regel auch eine gewisse Qualität. Und es ist ein glücklicher Zufall, dass wir Nadim Amiri jetzt haben, der genau das mitbringt. Und ich erhoffe mir unfassbar viel davon. Und wenn wir noch so einen Spieler haben, der sich davon anziehen lässt, dann haben wir gewonnen.
Dazu vielleicht auch die These, dass auch so ein Bo Henriksen mit allem, was sich an Euphorie und Begeisterung in Mainz entwickelt hat, natürlich auch attraktiv ist. Also Mainz war, seit er jetzt da ist, alles andere als eine graue Maus. Es ist wirklich ein sehr begeisterungsfähiger Verein geworden. Auch tatsächlich endlich mal wieder eine richtig begeisterungsfähige Stadt, wenn es um den Fußball geht.
Stimmt, ja.
Auch da kann ich mir vorstellen, dass der Spieler zumindest eher ködert, eher lockt. Aber natürlich bleibt das Thema, man weiß, dass Mainz die Kruder-Einnahmen hat, ja, den Kruder-Transfer. Und natürlich erhöht das dann auch die Forderungen auf der anderen Seite.
Ich habe komplett vergessen. Ah nein, ich weiß, was ich sagen wollte. Es ist jetzt wieder die Zeit, wo man sagt, wir haben jetzt noch 5 Tage. Blog-Empfehlungen Richtung Fabrizio Romano und Plättigol gehen raus. Nee, aber es ist natürlich auf der anderen Seite auch wieder dieser Punkt, dass du sagst, ja, wenn du dich auf X bewegst, okay, abonnier halt die Mitteilung von Mainz 05, damit du alles mitbekommst. Lass dir 6 Augen wachsen und 7 Bildschirme, damit du alle Gerüchte auf dem Schirm haben kannst. Aber es ist ja wirklich, ich sag mal, wir sitzen hier am 26. August 2024 um 20.56 Uhr. Das heißt, alles, worüber wir jetzt hier reden, hat nur so lange Bestand, wie noch nichts passiert ist. Und das ist so diese verflixten 5 Tage, die ich über alles hasse, genauso wie diesen blöden Deadline-Day, wo du wirklich gefühlt jede Minute auf dein Handy guckst, weil du denkst, kann noch was passieren? Kocht Don Heidel noch ein Süppchen? Keine Ahnung. Im Endeffekt sind wir wahrscheinlich gegen Stuttgart um einiges schlauer, hoffe ich zumindest. Aber bis dahin kann man nur sagen, wir brauchen noch jemanden. Also wir brauchen dringend Verstärkung.
Und wir vergessen die ganze Zeit jemanden in der Gleichung. Und das ist Michael Schönweiz, der für mich hinten dran steht und eigentlich die beste Übersicht hat. Sowohl was Jugend als Markt auch, also was auch den Markt angeht. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Michael Schönweit sehenden Auges so in eine Saison läuft. Weil, jetzt können wir natürlich sagen, hey, es wäre super, wenn Maxim Dahl Spielpraxis bekommt. Aber es ist auch ganz klar, dass junge Spieler in der Regel Probleme bekommen, sich körperlich an das Profiniveau zu adaptieren. Das ist eine andere Belastung für einen jungen Körper. Ja, du brauchst eine gewisse Härte, die du dir zulegen musst. Du musst das, den Körper muss sich daran gewöhnen, jeden Tag so ein Niveau abzuliefern, auch im Training. Das ist einfach eine andere Hausnummer. So, und ob Maxim Dahl als Verteidiger da schon so weit ist, um konstant liefern zu können, da würde ich ein Fragezeichen hintermachen. Hatte auch schon eine schwerere Verletzung in der Jugend. Also das ist auch jemand, den du vorsichtig ranführen solltest, damit er uns langfristig helfen kann. Und das ist auf keinen Fall jemanden, den ich jetzt kurzfristig reinwerfen würde. Aber das wird alles Michael Schönwalds meiner Meinung nach auch total im Blick haben. Und ich bin eigentlich relativ entspannt, was das angeht. Nur ich habe so ein bisschen ein Klingeln hinten in den Ohren, weil ich es halt auch schon anders erlebt habe bei Mainz 05. Und zwar jedes Mal fing das mit dem verflixten Satz, also eigentlich können wir mit dem Kader in die Saison gehen, an. Und wenn dieser Gedanke einmal da ist, dann zeigt meine Erfahrung, dass man das bei Mainz 05 auch tatsächlich glaubt. Und ich hoffe einfach nur, dass wenn Nadim Amiri das öffentlich sagt, wenn Bo Henriksen das öffentlich sagt, wenn das jeder normale Mensch, wenn das die Oma auf dem Markt, auf der Gasse, mit dem Schobbe in der Hand sagt, dass das auch Michael Schönwalds und Nico Bunger so sehen.
Selbst die Taktiktafel in der Trinkpause sagt, wir brauchen noch einen Spieler.
Da stand mit Edding Dick drauf, wir brauchen noch drei.
Er war dreimal umkreist, da brauchen wir noch einen Spieler und da brauchen wir noch einen Spieler.
Also jetzt haben wir den Sinn dieser Taktiktafel herausgefunden.
Also
ich glaube zumindest, dass Christian Heidel nicht nervös ist. Ja, also so wie ich ihn einschätzen würde, ist das so einer, der so diese Frist wahrscheinlich sogar mag, ja, also je näher sozusagen dieser Deadline-Day kommt, ja, dass du dann noch mehr in deinem Element bist, ja, also im Winter ging es ja dann tatsächlich mit Amiri gut. Ich bin mir auch sicher, da wird dieser Tage noch was passieren. Der Däne ist ja zum Beispiel auch im Gespräch vom Brøndby, Nikolaj Wallis, wo es aber auch heißt, dass da die Forderung bei 9 Millionen liegen soll, was natürlich dann schon sehr illusorisch irgendwo ist in den Vorstellungen. Auch da muss man mal gucken, wie weit man möglicherweise dann noch aufeinander zugehen kann.
Aber es wäre schön. Also es wäre wieder ein guter Transfer. Es wäre etwas, was sich lohnen würde. Welche Transfers sich ansonsten noch anbieten würden und warum und auf welches Profil man achten muss und warum man sich seine eigene Jugend nicht zubauen sollte, das haben wir in der vergangenen Folge schon mal mit Domitais ausführlich diskutiert. Das könnt ihr da nochmal nachhören. Und ansonsten bleibt mir eigentlich nicht mehr sonderlich viel zu sagen als Dankeschön, weil ich glaube, wir haben das Thema wirklich durchdiskutiert jetzt in einer Stunde und uns bleibt eigentlich nichts anderes übrig als abwarten. So schwer es einem auch fällt, aber regelmäßig das Handy checken ist das Einzige, was wir jetzt gerade tun können. Vielleicht noch den ein oder anderen Draht ins Geschäft anheizen, Herr Schlecht, ne? Journalistentechnisch. Und wir, wen wir so kennen und vielleicht ein Gerücht aufschnappen. Aber mehr wird es erstmal nicht sein. Erst wenn die Kollegen dann einen Fuß auf den Mainzer Boden setzen, werden wir es spüren. Und bis dahin würde ich sagen, danke, dass ihr heute Abend den Weg in die Altstadt gefunden habt. Und wir hören uns ganz bald. Wir müssen gucken. Jetzt schlägt gerade der Urlaub bei uns 5 zu. Also Domitais, Florian Schlecht, Benedikt Engelbergs, Felicitas Bose und Jan Budde haben Urlaubspläne. Unverschämt.
Echte Profis so, ne?
Ja. Soll es aber auch
geben. Letzte Woche, ne, Transfermarkt offen, ne, und also ich werde auch eher am Handy das Ganze dann verfolgen.
Vom Strand aus.
Echter Profi, ja.
Aber wir werden mal gucken. Irgendwas werden wir schon auf die Beine stellen. Und wenn es ein Insta-Live ist, im schlimmsten Notfall, irgendwas werdet ihr von uns hören. Eine Einschätzung wird es auf jeden Fall geben. Und wenn sich irgendjemand am Strand alleine bei Insta-Live einschaltet und euch einen zurecht monologisiert, wir werden es hinkriegen. Ich schwöre es.
Ich lasse mir erstmal einen Bart wachsen und dann werfe ich meinen letzten Dart-Pfeil aufs Transferboard und sage Barbecue Sauce und dann treffe ich Rese.
Also da freuen wir uns, glaube ich, am meisten drauf, dass dieser Transfer 4. Staffel Ted Lasso eingetütet ist.
Ja, das ist der größte Transfer.
Ich kann es nicht oft genug sagen, ich möchte es einfach nächstes Jahr in Fasnacht einfach wieder tragen. Ich möchte diesmal als Rebecca Welton zur Stadionsitzung gehen, einfach sagen, Boss-Ass-Bitch, ich mache euch die Transfere klar, überhaupt keine Frage, kriegen wir alles geregelt.
Ja, aber Leute, ich habe immer das Gefühl, das kennen immer noch viel zu wenig.
Ja, und ich weiß gar nicht, warum. Es ist ganz furchtbar.
Du hättest es erleben müssen, als wir vor zwei Jahren bei der Fastnachtssitzung verkleidet waren als die drei von Ted Lasso und die Leute einfach nicht wussten, wer wir sind. Wir waren etwas schockiert, aber jetzt ist Bo Henriksen da, das Belief-Schild ist zumindest bekannt. Falls ihr nicht wisst, wo das herkommt, müsst ihr euch einen Apple-Account zulegen. Wir können es leider nicht anders sagen, weil da läuft die Serie, da wird sie produziert. Aber glaubt mir, wenn ich euch sage, es lohnt sich unglaublich. Und dann sehnt ihr diese vierte Staffel genauso herbei wie wir. Und das haben wir ein bisschen arg viel Werbung gemacht. Natürlich ist blöd für dich. Dein Fastnachtskostüm als Sepp Vandenberg ist jetzt nicht mehr verfügbar, mein lieber Schlechti, aber...
Der ist auch ein ähnlicher Hauttyp übrigens, wenn ich wohl wieder beim Urlaub sind.
Wenn du im Urlaub bist. Also, ihr werdet von uns hören, gucken, wie wir es lösen. Wir halten euch auf dem Laufenden über Social Media und so weiter und so fort. Und macht euch bis dahin nicht bekloppt. Wir werden voneinander hören. Arrivederci.
Tschüssi.
Ciao.